von uns den Predigttext lesen. Der Beat hat noch eine Predigt dazu. Und der steht, also der Predigttext, der steht im Buch Nehemia aus dem Alten Testament. Im Kapitel 12, Vers 27 von dort an, wenn jemand mitlesen will. Da haben sie eben auch gebaut. Zur Einweihung der Stadtmauer wurden die Leviten aus dem ganzen Land nach Jerusalem geholt. Sie sollten die Feier mit Lobliedern und der festlichen Musik von Becken, Harfen und Lauten begleiten. Die Sänger kamen aus den Dörfern rings um Jerusalem, wo sie sich angesiedelt hatten, und des Weiteren aus den Siedlungen von Netopha, aus Bet Gilgal und aus der Gegend von Geba und Asmavet. Die Priester und Leviten besprengten sich selbst mit Reinigungswasser, dann besprengten sie auch das Volk, die Mauer und die Tore. Und darauf ließ ich, berichtet Nehemia, die führenden Männer von Judäa auf die Mauer steigen und stellte zwei große Festchöre zusammen. Der erste zog oben auf der Mauer nach rechts dem Misttor zu. Hinter den Sängern ging Hoshaja mit der einen Hälfte der führenden Männer. Danach kamen die Priester Asaria, Esra, Meschullam, Juda, Benjamin, Shemaiah und Jirmaiah. Sie bliesen Trompeten. Ihnen folgten die Leviten Secharia, der über Jonathan, Shemaiah, Matania, Michaia und Sakur von Asaf abstammte, sowie seine Mitbrüder Shemaiah, Azarel, Milalai, Gilalai, Ma'ai, Netanel, Juda und Hanani. Sie trugen Saiterinstrumente, wie sie einst König David, der Mann Gottes, gespielt hatte. An ihrer Spitze ging Esra, der Lehrer des Gesetzes. Sie gingen weiter zum Quelltor und stiegen dann auf dem ansteigenden Mauerstück zur Davidstadt hinauf. Am ehemaligen Palast Davids vorbei kamen sie zum Wassertor im Osten der Stadt. Den zweiten Festchor mit der anderen Hälfte der führenden Männer begleitete ich selbst. Wir zogen auf der Mauer in entgegengesetzter Richtung zum Ofentor und zur breiten Mauer, dann über das Ephraim-Tor, das Jeschana-Tor, das Fischtor und weiter am Hananel-Turm und am Turm der Hundert vorbei, zum Schafstor. Am Wachttor machten wir Halt. Nun stellten sich die beiden Chöre im Vorhof des Tempels auf. Auf meiner Seite standen außer der zweiten Hälfte der führenden Männer die Priester Eliakim, Maaseia, Miyamin, Michaia, Elioenai, Secharia und Hanania mit Trompeten. Daneben standen die Leviten, Maaseia, Shemaiah, Eliasar, Uzi, Johanan, Malkia, Elam und Eser. Unter der Leitung von Jisrachia stimmten die Sänger ihren Lobgesang an. Ja, bis daher, genau. Habt ihr es gesehen? So im Kopf. Gut, danke vielmals, Beat.
Von diesem anspruchsvollen Text, das mit diesem Namen, gell, das ist immer eine Herausforderung zum Lesen. Aber es ist gut, wenn wir die vorlesen. Vielleicht sind ja irgendwelche angehenden Eltern da, die noch nach einem Namen für ihr Kind suchen. Ja, ich freue mich, dass wir heute einen besonderen Gottesdienst haben. Es ist ja Erntedankfest auf der einen Seite, aber heute ein wenig ein spezielles, denn wir danken heute nicht primär für die Ernte, sondern wir danken dafür, dass wir seit 30 Jahren dieses Gebäude haben, da, wo wir drin sind. Jetzt kannst du dir sagen, ja, das ist ja nur ein Gebäude. Ja, es ist nur ein Gebäude, aber es ist ein Ort, in dem Geschichten geschrieben wurden und Geschichten jetzt geschrieben werden und wahrscheinlich auch noch in Zukunft Geschichten geschrieben werden. Hier werden Entscheidungen getroffen, hier sind Menschen gewachsen, geistlich gewachsen, vielleicht haben auch Leute hier geheiratet, sind Leute eingesegnet worden und so weiter. Und ich glaube, es sind diese Geschichten, die einem Gebäude eine Bedeutung geben. Welche Geschichte hast du hier mit diesem Gebäude erlebt? Kannst du mir das Mikrofon geben? Ich möchte einfach kurz ein Fenster aufmachen und euch die Möglichkeit geben, eine Geschichte, und ich bitte, haltet euch kurz, eine Geschichte oder irgendetwas, ein Ereignis zu erzählen, was ihr hier in diesem Gebäude erlebt habt oder mit diesem Gebäude verbindet. Jetzt habe ich euch etwas überfallen. Aber ich habe euch, aber ihr musstet nicht so rumziehen wie die Israeliten da bei Nehemia, gell? Also ihr dürft sonst ruhig sitzen bleiben. Aber ja, du hast deine Geschichte.
Also nicht einfach eine grosse Geschichte, aber ein grosses Erlebnis. Unter anderem haben wir da innen eben auch die Abdankung von unserer Tochter Evelyn erlebt. Ja. Ist auch ein Teil von Lebensgeschichte. Ja. Aber viel anderes, viel Freundschaft von euch. Danke.
Ja, danke schön. Ja. Ja. Janine.
Ja, ich erlebe meinen Alltag in diesem Gebäude, also in diesem Dane. Und ein ganz besonderes Erlebnis war für mich, dass unsere zweite Tochter in diesem Haus auf die Welt gekommen ist.
Ja, wow. Jetzt haben wir gerade beides gehabt, gell? Eine Abdankung und eine Geburt. Ja. Walter. Du gehst da schon lange aus und ein, gell?
Ja, das stimmt. Aber als wir eine neue Gemeinde suchten, als wir hier in Pfäffikon landeten und seit etwa mehr als 20 Jahren jetzt da wohnen, kamen wir da rein in die Gemeinde und wir wurden sehr herzlich angesprochen, so dass wir eigentlich gerade da blieben.
Sehr schön. Wunderbar. Vielen Dank für euer Teilen. Wir werden dann noch ein paar Einblicke kriegen in die Zeit vor dem Bau und während dem Bau und nach dem Bau. Ich habe da einen Special Guest angefragt, genau. Wie sehr sollte man ein Gebäude eigentlich feiern? Es geht ja in der Kirche, geht's ja um Gott und nicht ums Gebäude. Der Reformator Luther hat mal gesagt, es kommt nicht aufs Gebäude drauf an, man könnte auch in einem Schweinestall Gottesdienst feiern. Ich bin trotzdem froh, dass es etwas besser riecht hier bei uns. Und gell, so wir Freikirchler, wir stellen ja auch gewisse christliche Ausprägungen, in denen es sehr stark ums Gebäude geht, wo man hinpilgert und so, dem stehen wir ja auch etwas kritisch gegenüber. Deshalb so die Frage, ja, sollte man ein Gebäude feiern? Ich habe mich dann in der Bibel auf die Suche gemacht, ja, wo wird überhaupt ein Gebäude gefeiert? Und dafür kommt man relativ schnell auf den Tempel in Jerusalem, aber gell, der Tempel, der ist einfach mit nichts zu vergleichen. Der Tempel ist eigenartig. Die zweite Geschichte, die ich fand, das war die Wiedereinweihung vom Tempel nach der Gefangenschaft in Babylon. Aber es ist halt wieder dieser Tempel und der ist einfach speziell. Und dann bin ich auf diese Einweihung der Stadtmauern nach dem Wiederaufbau gestoßen, die uns der Viktor bereits vorgelesen hat. Und dann an denen wollen wir etwas nachgehen und in diese Geschichte eben eingeflochten, auch so die Geschichte, wie ist unser Gebäude hier, das wir heute feiern, entstanden. Gell, wie wertvoll so ein Gebäude ist, das merkt man erst so richtig, wenn man keines hat. Ich kenne Leute, die haben für ihre Kirche, die haben Kirche gefeiert, Gottesdienst gefeiert in einer Mehrzweckhalle. Und die mussten Sonntag für Sonntag mussten die alle Stühle aufstellen, die ganze Technik aufbauen. Nach dem Gottesdienst wieder alle Stühle räumen, Technik abbauen, alles putzen. Und da war man vorher Stunden dran und nachher Stunden dran. Und wenn die dann ein eigenes Gebäude hatten, können wir uns vorstellen, gell? Da war die Freude groß. Da feierte man mit Freude und Ausgelassenheit die eigene Kirche. Wenn wir jetzt auf die Geschichte von den Juden da bei Nehemia schauen, ja, die hatten eine lange Durststrecke. Je nach Zeitrechnungen ging es 142 Jahre von dem Punkt an, wo diese Mauer und der Tempel zerstört wurden, bis zu diesem Punkt, wo sie jetzt wieder einweihen. Also 587 vor Christus war die sogenannte Deportation, also da wurden sie gefangen, weggeführt von den Babyloniern. Der Tempel und der Königspalast wurde geplündert, war nicht mehr zu gebrauchen. Dann 538 vor Christus, etwa nach 49 Jahren, da kamen die ersten Rückkehrer wieder zurück nach Jerusalem, aber gell, das war noch nicht Himmel auf Erden. Die hatten noch eben keine Stadtmauern, keinen Tempel, man konnte noch nicht so richtig leben. Sie wurden ständig angegriffen von den Samaritanern. Und erst 445 vor Christus, also etwa 142 Jahre nach der Zerstörung, fand dann diese Einweihung statt, die uns Viktor vorgelesen hat. Die haben dann 52 Tage, das war recht schnell, gebaut, bis diese Stadtmauer wieder stand. Hey, und gell, 142 Jahre, wenn man jetzt zurückrechnet, 142 Jahre von heute, gell, dann steht ein 18 am Anfang, oder? Also das war Ende 19. Jahrhundert. Das ist eine lange Zeit. Lange Zeit entwurzelt zu sein. Keinen Tempel, keinen Begegnungsort mit Gott, keinen Ort, in dem man Heimat findet. Und dann war da eine unsichere Zukunft. Man wusste ja nicht, kommen wir irgendwann wieder zurück? Kommen wir irgendwann wieder in eine Heimat zurück? Und dann war eben da diese Mauern, die gefehlt haben. Man sieht da hier vielleicht auch auf diesem Bild, gell, das ist so ein Bild von der Zerstörung. Also, das ist kein Foto von damals, das gab's noch nicht. Aber man sieht, die Mauern sind zerstört, die waren schutzlos ausgeliefert den Angriffen der Samaritaner. Und gell, wenn du nie sicher bist, das ist ein unglaublich schwieriges Gefühl. Und da wächst natürlich die Sehnsucht nach Schutz, die Sehnsucht nach Frieden, nach Heimat, nach Identität. Und ich finde das immer wieder spannend, gell? Die größten Patrioten, die findet man im Ausland. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich bin ja in Mexiko aufgewachsen und da meine Eltern und auch die Freunde von meinen Eltern, die haben 1. August gefeiert. Ausgelassen und fröhlich. In der Schweiz habe ich meine Eltern nie mehr so enthusiastisch den 1. August feiern gesehen. Oder auch die Verwandten meiner Frau, die wohnen auch in Mexiko. Das ist jedes Mal ein großes Ereignis, wenn da 1. August gefeiert wird. Und das beobachten wir auch hier, oder? Also die Albaner, die hier wohnen, die nicht selten hängen die eine Fahne. Also bei unseren Nachbarn da hängt immer mal wieder eine albanische Fahne. Also man ist patriotisch. Oder auch andere, die nicht von hier sind, oder? Die Berner oder die Aargauer, ja, die kleben dann ein Berner Wappen auf ihr Auto oder hängen eine Fahne raus. Also man merkt, wenn man nicht zu Hause ist, ist die Sehnsucht nach Zuhause besonders groß. Und so habe ich mir gedacht, wahrscheinlich war die Sehnsucht nach einem Gebäude auch besonders groß, als es noch gar keines gab. Und ich habe den Walter Dickelmann gefragt, er war da also sehr hautnah, komm schon mal aufhören, er war hautnah dran. Walter, was hat gefehlt, als es dieses Gebäude noch nicht gab? Wonach hat man sich gesehnt? Bevor das Gebäude da war.
Also das Volk Israel hat eine Geschichte gehabt und auch wir als Gemeinde haben eine Geschichte. Und ich denke, dass man sehr viel immer aus einer Geschichte lernen kann und sie prägt einem, auch wenn man sie vergessen hat. Und für die, die nicht so Bescheid wissen, auf unserer Homepage hat es einen kleinen Abriss. Die hat nämlich angefangen im 1913 im Oberwil in einer Stube. Man hat dann, ist das grösser geworden. Sie haben im 1920 eine kleine Stickerei da hineingekauft. Man ist dann eine eigene Krishona-Gemeinde geworden. Zuerst hat man einen Gastprediger aus Gossau. Später hat man einen eigenen angestellt. Und es hat übrigens noch mal eine Gemeinde gegeben, 100 Meter weiter unten, die Untermatte. Da ist, der Schopf steht jetzt noch, das ist das Holzgebäude, wo ganz eine kleine Gemeinde war, ein FEG, denkt man gar nicht. Wo die dann aufgelöst worden sind, sind einige zu uns gekommen. Also im 20. haben wir die Kapelle gebaut. Und die Gemeinde ist gewachsen, ist aber auch wieder geschrumpft. Und ich weiss noch, ich bin etwa 8-jährig gsi, wo man studiert hat, unsere Gemeinde zuzutun. Weil einfach immer weniger gsi sind. Und dann haben wir gesagt, ja, da gibt's ja noch den Ernst Bach. Das war ein Prediger gsi. Den tun wir mal daher. Wenn es den nicht fertig bringt, dass die Gemeinde wächst, dann tun wir sie zu. Und tatsächlich, sie ist gewachsen. Ich war bei ihm in der Kinderlehre und er hat einfach Menschen gern gehabt. Er war selber ein Verdingkind und hat gewusst, was das Leben ist. Also, dann hat man die Kapelle gemacht, sie ist grösser geworden und ist sie zu klein geworden und man hat im 75 hat man eine Einweihung gehabt von einem Anbau an die Stickerei. Das war dann schon ein rechter Lupf gewesen. Man hat einen Haufen Geld müssen zusammenlegen. Wenn man schaut in der Landeskirche, da ist früher jeder zweite oder zwei Drittel Mitglied von der Landeskirche und man hat einfach seine Steuern gezahlt. Und wenn man schaut, was bei uns jeden Einzelne muss tragen am Gebäude und an den Löhnen, das ist ein ganz gewaltiger Lupf. Wir als Krishona, wir sind ja früher ein Teil von der Landeskirche. Wir sind eine Freikirche innerhalb der Landeskirche. Und das hat sich natürlich geändert, aber die Geschichte ist so gegangen, dass wir da von Pfäffiken aus hat der Prediger nämlich an einem Sonntag 4 Gottesdienste gehabt. Am Morgen da. Dann hat es 3 Aussenstationen gehabt, im Detariat, in Teilig und in Hittnau. Wir haben in Hittnau auch ein eigenes Gebäude gehabt. Und dort haben wir eine Kinderstunde gehabt. Und das hat sich alles dann ein bisschen geändert. Das ist zentralisiert worden. Und darum hat es auch den Bau gebraucht. Und die Gemeinde ist gewachsen. In diesem Anbau habe ich am 130 Sonntag für Sonntag, also gut doppelt so viel, wie jetzt hier drin sitzen, Gottesdienst-Teilnehmer zählt. So, und jetzt ist einfach ein Problem gekommen, dass die ganze Gemeindearbeit ein bisschen anders geworden ist. Man hat viel mehr Räume gebraucht, auch für die Kinder. Und die Nebenräume haben wir nicht gehabt. Es hat eine Frau, die im Hassel gewohnt hat, die hat ihr Haus dann für den Anbau hat sie das verkauft und man hat in der Stickerei oben, ich weiss nicht mehr, 2 oder 3,5 Zimmer Wohnung gebaut und sie hat dort oben gewohnt. Und wir haben als Gemeinde einfach keine Räume gehabt. Und ja, es ist dann darum gegangen, wie gehen wir jetzt weiter? Wir brauchen Räume, aber wir haben ja erst vor 20 Jahren schon mal ein neues Gebäude gebaut. Und ja, die Fortsetzung kommt später.
Okay, gut. Also, es gab ein Bedürfnis. Überleg dir vielleicht auch mal einfach zur Wertschätzung von unserem Gebäude, wonach würdest du dich sehnen, wenn wir kein eigenes Gebäude hätten? Bei den Juden kam hinzu, dann während dem Bau, eben, dass sie da anfingen, ihre Mauer zu bauen, dass der Aufbau sehr schwierig wurde. Die Samaritaner, die kennen vielleicht die einen oder anderen aus der Geschichte vom Neuen Testament, vom barmherzigen Samariter, oder? Und ich glaube, wenn man diese Geschichte kennt, dann weiß man, weshalb die Juden nicht so gut auf die Samaritaner zu sprechen waren. Denn die Samaritaner, das war ein Mischvolk aus Israeliten und anderen Völkern, die sich da gewohnt haben in der Region. Und die sind mächtig geworden. Samaria ist zu einer Hauptstadt geworden und die wollten natürlich nicht, dass Jerusalem wieder mächtig wird und ihnen die Macht wegnimmt. Deshalb haben sie immer wieder so Scharmützel auf die Stadtmauern und auf die Stadt von Jerusalem gemacht. Ich lese euch einen Text vor aus Nehemia 4, der uns ein wenig Einblick gibt in die Situation. Also das muss unglaublich schwierig gewesen sein. Es ist etwas klein, also hört gut zu. Doch von diesem Tag an arbeitete nur noch die Hälfte meiner Männer an der Mauer, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bögen und Kettenpanzer bewaffnet Wache stand. Die führenden Männer standen hinter dem Volk von Juda, das die Mauer wieder aufbaute. Die Lastenträger setzten ihre Arbeit fort, eine Hand am Werkzeug, die andere an der Waffe. Jeder, der baute, trug ein Schwert an seiner Seite und der Mann mit dem Signalhorn stand neben mir. Also unglaublich schwierig, gell? Also bauen allein ist schon schwierig genug, aber die mussten immer noch die Waffe zur Hand haben, für wenn wieder ein Angriff kommt. Und gell, wenn man so auf der Zielgerade ist nach 142 Jahren und einem dann noch Steine in den Weg gelegt werden, das ist schon schwierig. Das ist zermürbend. Da fragt man sich, sollte das wirklich sein? Doch schließlich schenkte Gott, Walter, kannst schon wieder vorkommen, schenkte Gott das Gelingen. Und das ist das, was sie auch hier feiern. Dass Gott ihnen am Ende das Gelingen geschenkt hat, dass er allen Widerständen zum Trotz geschenkt hat, dass am Ende diese Mauer eingeweiht werden konnten. Und deshalb die Frage an dich, Walter, wo habt ihr Gottes Wirken beim Bau erlebt?
Also das Bedürfnis haben wir ja gehabt, wir haben Nebenräume gebraucht, der Gottesdienststrom ist akustisch ein kleines Problem gewesen, aber eigentlich gar nicht so schlecht. So, und jetzt hat es einen Haufen Leute gehabt, die mit den Kindern und so geschafft haben, für die war klar, wir brauchen mehr Platz. Aber andere haben gesagt, jetzt haben wir vor 20 Jahren eine neue Kapelle gebaut, nicht zahlen, nicht schon wieder. Also, das ist ein bisschen schwierig. Man hat dann eine Baukommission gegründet. Ich war eine Zeit lang Präsident der Baukommission und habe den Auftrag bekommen, zum Abstimmen zu lassen, was wir bauen wollen. Wir haben drei eigene Architekten in der Gemeinde und jeder hat ein Modell gezeichnet, eine mögliche Lösung. Der eine hat einfach vier Wände, ganz gerade, günstig, Zweckbau, das, was wir brauchen zum Arbeiten drin. Einer hat ein schönes, sakrales Gebäude gezeichnet, wo ein bisschen aufwendiger ist, eben mehr im Tempel angeglichen. Und einer hat eine designte Kapelle gezeichnet, eine Runde. Und ich hätte jetzt abstimmen lassen, welches, dass wir da auslesen wollen. Und ich habe gemerkt, die Leute sind gar nicht parat zum Abstimmen, welches, sondern da muss noch einiges passieren, damit wir eine Einheit sind, dass wir miteinander das bauen und am gleichen Strick ziehen. Ich habe dann gesagt, ich hätte gerne eine Ausspracheabend. Dass die Leute mal wirklich sagen können, was sie denken, was sie erleben und so weiter. Es hat ja auch andere Fragen noch gegeben in der Gemeinde. Ja, das war dann zuerst ein bisschen schwierig gewesen. Und dann hat es aber aus dem einen Abend drei Abende gegeben. Und das ist vom Besten, was ich je in der Gemeinde erlebt habe. Da haben die Leute wirklich gesagt, was sie denken. Und ich finde das heute, ich halte mich eigentlich selber auch daran, noch das Beste, dass man sagt, was man denkt und ehrlich ist. Und dann aber auch mitschafft und mithilft, das auch durchzusetzen. Nicht nur einfach verlangen. irgendwie ist man dann nicht mehr weitergekommen. Dann hat man gesagt, okay, hören wir auf. Dann hat man einen externen Architekt genommen. Und der hat dann das gezeichnet. Das ist dann auch angekommen. Und was wir erlebt haben, also ich persönlich, ich hatte eine Stelle gehabt, habe die gewechselt und dann habe ich noch studiert, soll ich jetzt künden oder soll ich mir es noch mal überlegen? Ich denke, nein, ich warte jetzt noch einen Monat mit künden. Und ich habe dann schon gewusst, dass ich da wird mithelfen beim Bauen, beim Täferen. Und zwar dort hinten im Foyer, das habe ich alles täferet mit Leuten von der Gemeinde und der ganz Untergeschoss. Hätte ich nicht noch einen Monat gewartet, hätte alles nicht gestimmt mit dem Termin. Also ich habe, obwohl es freiwillige Arbeit war, habe ich Termin bekommen vom Architekten und dann muss das fertig sein, weil die anderen Handwerker haben müssen arbeiten. Und dann habe ich Hans Keller gesagt, Vater von Dani, gell, Hans, du hilfst mir dann. Sagt er, nein, das kann ich ja nicht, er sei ein Mechaniker. Ich sagte, ich zeige dir schon wie. Der Hans hat nachher gesagt, das, was er da erlebt hat, wir haben 3 Monate, ich habe gemeint, ja, in einem Monat haben wir denn das. Dann hat er gesagt, das, was er, die Gemeinschaft, die er da erlebt hat, in dem Zusammenarbeiten, das sei super. Jetzt wisst ihr, was gemeint ist. Und das hat mich natürlich schon unheimlich gefreut. Wir sind ja in dieser Zeit, haben wir dürfen Gast sein im Kirchengemeindehaus und dann sind wir auch eine Zeit lang ohne Heimat. Und wir sind in der Fremde gewesen und es ist schon noch ein bisschen mühsamer gewesen. Wir sind sehr dankbar gewesen, haben wir dort sein, haben wir eine Lösung gehabt. Aber wir haben uns natürlich schon sehr gefreut. Und einfach der Weg, den wir gemacht haben, da haben wir gemerkt, dass Gott hinter dem Plan steht, wie das passiert ist. Und es hat einfach Zeit gebraucht auch. Es ist nicht einfach klar gewesen und man hat bestimmt und es ist so. Sondern das hat mich sehr gut gedunkt, wie wir miteinander da für sich gegangen sind und dann das Werk angegangen sind, hat 3,5 Millionen gekostet, oder? Muss man sich schon noch wissen. Und natürlich wahnsinnig, wie viel das da viele Leute geleistet haben. Auch der Boden, der Prediger, den wir da hatten, der Rolf Egli, er war ja Steinhauer gewesen. Und er hat die Steine aus Italien importiert und er hat auch mit einer Gruppe, haben die, ich weiß auch nicht, ich war dann in der Ferien, ein paar 1,5 Monate, haben die ganzen Böden, die hätten wir ja nicht vermögen, das ist ganz viel billiger gekommen. Auch, und auch sie haben sehr, sehr viel erlebt miteinander in dieser Zeit, wo sie das zusammen gebaut haben.
Danke, Walter. Also auch da hat Gott seine Hand drin gehabt und durch das ist das entstanden. Jetzt, wenn ein Traum Realität wird, dann hat das immer 2 Seiten, gell? So, die eine Seite ist die, dass sich die Träume werden Wirklichkeit, oder? Die Hoffnungen auf eine neue Heimat, jetzt hier bei den Juden oder bei uns wahrscheinlich auch da, das neue Gebäude, das erfüllt sich endlich. Das Ziel ist erreicht, man ist angekommen. Und für dieses ganze Volk war das ein existenzielles Großereignis. Wenn der Traum Realität wird, dann hat das aber auch noch einen zweiten Effekt. Nämlich, dann platzt so mancher Traum. So manche Vorstellung, wo man denkt, so wird es dann und es kommt dann etwas anderes, da gibt es auch Enttäuschungen. In Israel war das so, der Traum war so, dass sie gedacht haben, ja, das gibt eine Stadt und einen Königspalast und einen Tempel, wie es früher war zu Zeiten von König Salomo. Das war so der wohlhabendste König in der Geschichte von Israel. Doch weder der Tempel, noch die Mauer, noch die Stadt sind so prächtig herausgekommen wie damals. Und das war auch mit Wehmut verbunden. Wir lesen da in Esra 3, Vers 12. Genau, das habe ich nicht abgedruckt. Doch während die einen vor Freude jubelten, weinten die älteren Priester, Leviten und Sippenoberhäupter laut, denn sie hatten den ersten Tempel noch gekannt. Man konnte die Freudeschreie und vom Weinen kaum unterscheiden. Und ich glaube, das ist halt einfach so eine Realität. Wenn dann der Traum Wirklichkeit wird, dann stirbt auch so mancher Traum. Vermutlich war das bei uns auch so. Oder zum Teil ist es anders herausgekommen, als wir uns das gewünscht hätten oder erhofft hätten. Auch vom Geschmack her, gell? Man kann nie alle Geschmäcker treffen. Man muss sich irgendwann entscheiden. Zudem haben sich auch mit der Zeit, eben ist ja 30 Jahre her, haben sich die Bedürfnisse verschoben und da passt halt das eine oder das andere nicht mehr. Und natürlich trübt der Renovationsbedarf da und dort die Freude. Doch die Tatsache, dass die Mauer steht, die Tatsache, dass wir so ein Kirchengebäude haben, ist eine wunderbare Sache, ein großes Geschenk von unserem prächtigen Gott. Gell, manchmal haben wir ja so die Tendenz, dass wir vor allem sehen, was nicht stimmt. Das, was fehlerhaft ist in unseren Augen. Und deshalb, glaube ich, ist es gut, dass wir heute unser Gebäude feiern, wenn wir heute unseren Blick auf das richten, was ist. Ich führe immer mal wieder Leute durch unser Gebäude. Manchmal sind es Freunde, die zu Besuch sind und die wollen natürlich sehen, wo ich da arbeite. Manchmal sind es auch Interessenten, um unsere Räume zu mieten und dann führe ich sie durchs Gebäude. Und das ist immer wieder spannend, die Reaktionen. Ich kriege oft die Reaktion, wow, habt ihr ein tolles Gebäude. Wow, so viele Räume auch für die Kinder und Jugend im Untergeschoss. Und immer wieder auch Leute, wow, so eine großzügige Küche. Und dann wird mir wieder bewusst, hey, wir haben ein unglaublich tolles, großzügiges Kirchengebäude. Auch nach 30 Jahren noch. Was schätzt du besonders an unserer Kapelle? Deshalb dürfen wir uns freuen und wir dürfen dankbar sein dafür. Es gehört zur Natur der Sache, dass die Freude am größten ist, wenn es neu ist. Oder man sagt auch, neue Besen kehren gut. Und dennoch, glaube ich, dürfen wir jetzt gerade auch zu diesem Jubiläum nach 30 Jahren den Blick auf das richten, was Gott uns geschenkt hat und immer noch schenkt. Uns freuen, dankbar sein für das, was möglich geworden ist in dieser Zeit. Und noch möglich wird. Dankbar, dass dieses Gebäude auch nach 30 Jahren noch steht und den Zweck erfüllt. An dieser Stelle möchte ich auch Danke sagen an Menschen, die sich um unser Gebäude gekümmert haben. Und wir haben schon, Walter hat schon angetönt, gell, beim Bau waren das schon Heerscharen und beim Unterhalt sind das auch Heerscharen über die Zeit. Das ist gar nicht möglich, die alle aufzuzählen und doch möchte ich ein paar nennen. Und zwar, gell, manchmal, wenn ich am Feierabend nach Hause gehe, dann höre ich manchmal plötzlich im Untergeschoss, da ist jemand am Werk und das Licht brennt da. Und dann ist es ganz oft der Hans Müller, der da unten irgendetwas repariert, eine Lampe flickt oder an der Heizung rumfingert. Der Hans Müller, er hat uns auch schon die Abwaschmaschine geflickt. Oder? Der Hans Müller, das ist so ein Heinzelmännchen, gell? Eines, das man nicht sieht, aber ganz viele Dinge würden nicht funktionieren, wenn der Hans nicht wäre. Also Hans, wir klatschen dann nachher, gell, wenn ich alle aufgeführt habe. Genau, dann so im Außenbereich, da denke ich an Adelheid und Christian Scheibling. Sie sind so offiziell die Verantwortlichen für unseren Außenbereich. Und gell, die sieht man ja auch nie, weil die sind immer da, wenn wir nicht da sind. Aber unglaublich, was die machen. Und bei Scheiblings ist es ja so, schade sind sie nicht hier, bei Scheibling ist es so, das sind Macher. Und als Beispiel habe ich eine Foto da von dieser Außentreppe gemacht. Das ist die Treppe, die vom Spielplatz unten da in unsere unteren Räumlichkeiten führt. Die war marode. Das war anfangs dieses Jahr. Die war marode und nicht mehr ganz so sicher. Ja, und die Scheiblings, die haben dann nicht irgendeinen Antrag gemacht oder so, sondern zwei Tage später waren Vater und Sohn da zu Werke und haben diese neue Treppe gebaut. Und ich glaube, eine Rechnung haben wir auch nie gesehen. Einfach Menschen, die sich einsetzen. Dann Bollers, oder die transportieren immer wieder alles ab, was da so an Kraut und Rasen anfällt. Dann die Barbara Jucker, Die sehe ich da. Die Barbara Jucker, die macht unsere Rasenmäti und hat auch geholfen, diese Pflanzrabatten, da wo die Rosen früher waren, gemacht. Und natürlich der Walter, oder, der auch irgendwo immer wieder mal eine Lampe ersetzt oder so. Also ihr merkt, und eben kein Anspruch an Vollständigkeit, ihr merkt, es gibt ganz viele Männer und Frauen, die sich da für unser Gebäude und für den Unterhalt einsetzen. Und da, denen geben wir jetzt mal einen kräftigen Applaus. He? Also vielen, vielen Dank. In Jerusalem war die Freude überschwänglich. Ich glaube, das hängt mit diesem Warten zusammen. Wenn man einen Mangel so lange aushalten muss, wenn es so lange schwierig und unsicher war, dann freut man sich noch mehr. Meine Frau und ich, wir mussten jetzt ein halbes Jahr auf unsere neue Kaffeemaschine warten. Die hatten einfach Lieferungsprobleme, gell? Also zu viele Bestellungen. Und ich glaube, meine Freude an dieser Kaffeemaschine ist deshalb viel größer, weil ich ein halbes Jahr warten musste. Also da ist die ganze Vorfreude, die Sehnsucht. Und wenn sie dann kommt, dann freut man sich. Ich glaube, die Freude an dieser Maschine ist viel größer, als wenn ich einfach in den Laden gegangen wäre, gezahlt hätte und sie mitgenommen hätte. Wie viel mehr gilt das für ein Volk, das 142 Jahre heimatlos war, ohne Tempel, ohne Zugang zu Gott, ohne Altar, wo man auch Vergebung erwirken konnte. Man war gefangen in einer fremden Kultur, in einer Kultur, die geprägt war von fremden Religionen, unter fremder Herrschaft. Und bei diesen Königen, wenn man da liest, wie die funktioniert haben, wusste man nie, wenn ein neuer König kommt, was der wieder für Flausen hat. Das war unsicher. 142 Jahre ohne Freiheit. Oder es gibt so eine Freiheit, die fühlt man nur da, wo man sich auch zu Hause fühlt. Entsprechend groß und überschwänglich ist nun die Freude bei dieser Einweihung. Im Originaltext beim Vers 43 kommt das Wort Freude in einem Vers viermal vor. Und Freude heißt übersetzt strahlen. Und dann, ich habe euch einen Text mitgenommen aus dem theologischen Wörterbuch. Der ist natürlich etwas akademisch geschrieben, aber ich finde den so cool, weil er so Freude, diese Freude, was wir unter dieser Freude verstehen müssen, so schön zum Ausdruck bringt. Freude ist Freude ist die sich spontan und elementar äußernde Freude. Es ist vor allem die Festfreude bei profanen wie religiösen Festen. Sie äußert sich mit Freudensprüngen, Aufstampfen, mit den Füßen und Händeklatschen, Tanz, Musik und Freudegeschrei. Diese Freude ist ihrem Wesen nach überschwänglich bis dahin, dass man außer sich gerät vor Freude, den Verstand verliert vor Freude. Dorekeit, würde man auf Schweizerisch sagen. Solch dionysische Überschwänglichkeit gehört zu aller Festfreude. Also das müssen wir uns vorstellen. So haben die gefeiert, getanzt, gejauchzt und gesungen. Das war eine fröhliche Angelegenheit. Und gell, auch unser Kirchengebäude ist Grund zur Freude. Unser Kirchengebäude macht unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft sichtbar. Wenn ich gefragt werde, wo ich denn überhaupt arbeite und erzähle, dann sagen ganz viele Leute, das ist da, wo die Lichtsäule ist. Das ist ein Orientierungspunkt. Es ist ein Ort, an dem Geschichten geschrieben werden. Es ist ein Ort, an dem wir uns entfalten, entwickeln und reifen können. Es ist ein Ort, an dem man diese Gegenwart Gottes besonders erlebt. Es ist ein Ort, an den man Menschen ins Reich Gottes hinein einladen kann. Jetzt habe ich den Walter wieder gefragt, hey Walter, worüber habt ihr euch am meisten gefreut, als ihr endlich einziehen konntet, gerade auch nach dem Exil in der reformierten Kirche?
Ja, so wie der Victor am Anfang den Text gelesen hat, wo es ein Fest gab, haben wir natürlich auch ein Fest gehabt. Aber wir haben nicht ein Fest gehabt, wir haben zwei Fest gehabt. Weil, wenn man ein Haus baut, dann gibt es eigentlich sogenannte Aufrichtefeste. Und dort sind alle Handwerker dabei, die hier da gearbeitet haben, wenn sie wollen. Und an das mag ich mich erinnern. Der Christian Scheibling, den du schon vorhin erwähnt hast, er hat ja mit seiner Firma die Holzarbeiten gemacht. Das ist ganz eine spezielle Konstruktion von diesen Balken. Da hat es ein Betonband ganz rundherum und das hebt die ganze Kapelle zusammen. Und die Balken da oben, der oberste, der dreht eigentlich gar nicht. Der dreht erst, wenn Gewicht draufkommt, dann senkt sich das Ganze. Es kann nicht raus, weil es von dem Betonring zusammengehebt wird. Und das ist ganz, ganz eine spezielle Konstruktion. Ich mag mich gut erinnern, wie die Zimmermannen, oder? Es gibt dann so einen Aufrichtspruch und so. Das ist ein Zeremoniell. Und das ist eine ganz gute Sache gewesen. Aber nachher haben wir natürlich noch gefeiert, als Gemeinde. Und an das, ich habe dann gekocht. Und das vergesse ich nicht mehr. Das ist das einzige Mal, wo ich je gekocht habe und zu wenig hatte. Wir haben Geschirr gemietet und dann sind das so grosse Teller gewesen. Und ich habe das Schöpfbesteck parat gemacht, weil ich schon gewusst habe, wie man schöpft. Ich bin im Militär Küche gefreut. Und dann hat der Hans Gerber da serviert und auf diesen grossen Teller hat das einfach noch nichts ausgesehen. Und dann ist er eine grosse Kelle geholt. Und der Reis ist einfach zu wenig gewesen, weil die Leute haben das gar nicht mögen essen. Aber das Fest ist mir rein. Und eben, wir haben jetzt eine Küche gehabt. Das ist das, was wir vorher noch nicht gehabt haben. Wir haben Kinderräume gehabt, wo wir vorher noch zu wenig gehabt haben. Die Jugendgruppe hat einen eigenen Raum bekommen. Man hat zwar, ich habe dort einmal noch an einer Gemeindeversammlung ziemlich gekämpft, weil man hat das kleines Räumchen in der Küche hinein wollen machen. Und hat gesagt, schon die ist mir eigentlich zu klein, weil die Jugend ist unsere Zukunft und sehr wichtig. Aber wir haben eigentlich alles gehabt, was wir brauchen. Ich persönlich hätte es vielleicht auch noch ein bisschen anders bauen. Also, ich habe sehr viele Komplimente auch bekommen, wie eine schöne Kapelle, die wir haben. Aber manchmal dürfte sie noch ein bisschen praktischer sein. Aber wir haben eine Heimat und ich finde das einfach super. Ich fühle mich da daheim. Ich benehme mich auch, wie wenn es daheim wäre. Eben, wenn man etwas kaputt ist, dann flickt man das. Das ist doch gar keine Frage. Und wenn es etwas kostet, kostet es halt etwas. Und ich bin schon froh, haben wir da einfach eine Heimat, wo wir dürfen wohl sein. Und ich hoffe, euch geht es auch so.
Danke vielmals, Walter. Auch dir einen Applaus. Ist natürlich cool, gell, wenn man so Leute hat, die hautnah mit Haut und Haar dabei waren, wie das Ganze entstanden ist. Ja, heute feiern wir 30 Jahre Kapelle im Neuwies. Um Renovationen und Optimierungen kümmern wir uns ein anderes Mal. Heute freuen wir uns einfach an unserem Gebäude, das uns Gott schon so lange zur Verfügung stellt und vermutlich auch noch viele Jahre zur Verfügung stellt. Dafür danken wir ihm und freuen uns an ihm. Lasst uns nicht nur deshalb nachher dann auch während dem Abendmahl in den Lobpreis einstimmen, aber gerade auch wegen dem Gebäude. Lasst uns feiern. Es ist vielleicht nicht so in unserer Kultur, dass wir dann rumtanzen und rumschreien, aber lasst uns wirklich ausgelassen uns freuen über das, was Gott uns schenkt. Ich bete und dann singen wir ein Lied. Wir danken dir, Herr, dass wir das Gebäude jetzt schon seit 30 Jahren haben. Wir danken dir für all die Geschichten, die du geschrieben hast in dem. Die grossen und die kleinen, die wir noch wissen, die uns präsent sind, aber auch die schon lange wieder vergessen worden sind und doch einen grossen Beitrag geleistet haben. Herr, wir danken dir für all die Menschen, die sich eingesetzt haben beim Bau, die das mitfinanziert haben. Wir danken dir aber auch für all die Menschen, die dafür sorgen, dass es im Schuss bleibt, unterhalten wird und so schön aussieht, wie es immer noch aussieht. Ja, wir danken dir, Herr, dass du uns versorgst. Das ist wunderbar. Dir gehört auch ihr. Amen.